Hallo und willkommen zu Eisberg voraus. Heute wollen wir über ein Thema aus der Offenbarung sprechen. Habt ihr jemals Offenbarung 17 studiert und euch gefragt, wer die 10 Könige sind, die in Offenbarung 17 erwähnt werden? Nun, wir wollen das heute mit Pastor Shabazz besprechen. Danke, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich hier sein kann.
Nun, ich weiß, dass du eine lange Anreise hattest. Du kommst aus den Vereinigten Staaten und lebst gerade in Washington.
Das stimmt.
Du bist Pastor und Evangelist. Und ich weiß, dass du ein eigenes Missionswerk hast. Kannst du mehr über dieses Missionswerk sagen?
Ja, es heißt Advent Lighthouse Ministry und der Herr führte es, dass wir dieses Missionswerk aufbauten. Unser primäres Ziel ist es, den Menschen im Mittleren Osten das Evangelium zu verkündigen. Speziell den persisch sprechenden Menschen im Iran, in Tadschikistan, Afghanistan und anderen Ländern in dieser Region, wo man persisch spricht. Und auch persisch sprechenden Menschen, die in anderen Ländern leben. Unsere Bemühungen konzentrieren sich darauf, sie mit dem Evangelium zu erreichen.
Großartig, dass ihr das macht. Ich weiß, dass du viel herumgereist bist und in einigen Ländern warst. Es ist wunderbar, dass dir die Menschen, die Persisch sprechen, so am Herzen liegen.
Ja, der Herr sei gepriesen. Ich bin ja selbst Perser.
Ach, wirklich?
Ja.
Sehr schön. Danke, dass wir heute dieses Thema aus Offenbarung erörtern können. Denn ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar mit deinem Herzenswunsch, dieser Leidenschaft verknüpft ist, persisch sprechende Menschen zu erreichen. Und vielleicht hat es ja auch mit ihnen zu tun, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen.
Ja.
Wenn wir jetzt gleich über Offenbarung 17 sprechen, kommen wir zu einigen prophetischen Studien in der Bibel. Und ich weiß, dass du als Pastor der Siebenten-Tags-Adventisten, viel zu prophetischen Themen gefragt wirst. Wozu ist Prophetie eigentlich gut? Warum haben wir Prophetie in der Bibel?
Nun, Gott gab uns diese Prophezeiungen im Voraus, um die Gemeinde zu führen, um uns auf unseren Weg zu leiten. Das ist ein Licht, das schon seit langer Zeit scheint, aber es offenbart Ereignisse, die man jetzt noch nicht erkennt. Aber die Prophetie ist als Hilfe gedacht, damit wir verstehen, was da vor sich geht. Wenn sie aber dann geschehen, helfen sie nicht nur dabei, die Gemeinde zu stärken, sondern auch die Sache selbst. Und es hilft uns zu wissen, was weiter passiert. Die Apostel sprechen über diese Dinge in der Bibel, über die Prophezeiungen. Und sie sind das Licht, die Wahrheit, die uns den Weg weisen. Und das ist Gnade.
Ist es nicht oft schwierig, die Prophetie zu deuten und auszulegen? Ich meine, jeder kann es nach seinen eigenen Vorstellungen auslegen und diese in die biblische Prophetie hineindeuten, nicht wahr?
Das wurde schon immer probiert. Man versuchte, die eigene Sichtweise oder das persönliche Verständnis einzubauen, das, was zu den eigenen vorgefassten Ideen oder Weltsicht passte. Aber die Prophetie wird nur verstanden, wenn wir die Bibel mit sich selbst vergleichen. Die Bibel erklärt sich selbst. Ich muss auf nichts anderes oder irgendeine andere Quelle schauen, um herauszufinden, was die Prophetie mir sagt. Ich kann deren Bedeutung aus der Bibel selbst herausfinden.
Würdest du also sagen, dass man beim Lesen eines prophetischen Kapitels in der Bibel für das Verständnis an anderen Stellen der Bibel nach deren Bedeutung suchen muss?
Ja, korrekt. Schau nach, wo diese Dinge nochmals geschehen oder nach einem Querverweis für eine bestimmte Sache, die genau zu dem passt, was man da liest. Wenn die Bibel mir zum Beispiel in der biblischen Prophetie etwas von einem Tier erzählt, wofür steht ein Tier in der Bibel? Ich muss niemanden anrufen, um das herauszufinden, denn ich kann zu Daniel Kapitel 7 gehen, wo der Engel in Kapitel 7 deutlich sagt, dass ein Tier eine Nation, ein Land oder ein Reich ist. Wenn ich also im Buch Offenbarung auf das Wort Tier stoße, kann ich zum Buch Daniel zurückgehen, um herauszufinden, was das bedeutet.
Das könnte wirklich sehr hilfreich sein, denn wenn wir über Offenbarung 17 sprechen, gibt es da auch ein Tier. Lass mich Offenbarung 17 lesen. Wir können ja die ersten 2 oder 3 Verse oder einfach den Anfang lesen. Ich würde in Offenbarung 17 mit Vers 3 anfangen. Ich lese das mal. Oder nein, dein Englisch ist besser. Dann lies doch bitte du. Ja, gern. Offenbarung 17, Vers 3 bis 6.
Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, soll ich gleich hier aufhören?
Ja, genau, das reicht einfach nur mal, um eine Vorstellung zu bekommen. Das ist ein typisches prophetisches Kapitel in der Bibel. Wir sprechen später noch über das Kapitel Offenbarung 17. Aber hier gibt es, wie du erwähnt hattest, ein Tier. Hier haben wir eigentlich viele Bilder. Wie kann ich als jemand, der die Bibel studiert, verstehen, was es bedeutet? Also was eine Frau, was ein Tier, all diese Dinge.
Ja, stimmt. Ich habe hier einige Notizen. Aber wie ich schon sagte und wir vorher bemerkten, um zu verstehen, was ein Tier ist, also es gibt einige Leute da draußen, die einem sagen, dieses Tier oder das Tier, das in der Bibel erwähnt ist, sei ein Computer. Es sei ein riesiges Computerhirn, das die Welt kontrolliert. Oder der Antichrist. Sie verbinden den Antichristen mit dem Tier oder einem Computer. Ich weiß nicht, aber die Bibel sagt uns doch, was ein Tier ist. Die Bibel sagt nicht, dass es ein Computer ist, sondern dass es ein Reich, eine Nation ist. Daniel Kapitel 7, dort lesen wir es. Sollen wir es gleich lesen? Schlagen wir es doch auf. Ja, schauen wir uns doch Daniel 7 an. Gleich haben wir es. Ja, Daniel Kapitel 7, und ich lese ab Vers... Moment bitte. Vers 23. Er sprach. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Der Engel Gabriel sagt Daniel, was ein Tier ist. Wir brauchen keine persönliche Auslegung der Bibel, sondern wir brauchen eine Bibel, die sich selbst auslegt. Hier wissen wir wirklich, dass ein Tier ein Reich auf dieser Welt ist. Es könnte ein Reich sein, das einen Präsidenten oder einen König hat. Das spielt keine Rolle, es ist eine Nation.
Hier in Daniel ist es besonders interessant, dass wir 4 verschiedene Tiere haben. Es beginnt mit einem löwenartigen Tier. Dann haben wir einen Bären und eine Art Leoparden oder Panther mit 4 Köpfen. Und danach kommt ein schreckliches Tier. Dann wird auch noch erwähnt, dass ein kleines Horn emporkommt, das lästert. Das ist schon interessant. Wir wissen also, dass die Tiere, die hier in Daniel 7 erwähnt werden, alle Reiche sind?
Ja. Und auch die Steigerung, also das erste Reich der Löwe, dann eine Fortführung bis hin zum schrecklichen Tier mit den eisernen Zähnen. Das alles zermalmt und vernichtet.
Das ist wie eine Schlüsselinformation für uns. Wenn das Tier also ein Reich symbolisiert, dann können wir das bei allen anderen Prophezeiungen in der Bibel verwenden.
Ja, manche Leute fragen mich, warum spricht Gott denn nicht klar und deutlich? Warum gibt er uns diese Symbole? Warum sagt er uns nicht einfach? Ich sage dann, nun, wenn er das gemacht hätte, hätten wir es nie studiert. Alles wäre fein säuberlich serviert, dargelegen. Gott möchte, dass wir es studieren. Er möchte auch noch ein Geheimnis für uns übrig lassen. Wenn wir das herausfinden, na so wie Jesus in etwas sagte, der Mann, der einen verborgenen Schatz findet, und er geht hin und kauft das Feld. Es wird es dann wert, gekauft zu werden. Und wenn wir Gottes Wort studieren, wir sind doch vernunftbegabte Wesen. Gott möchte, dass wir nachforschen in seinem Wort, graben. Und wenn wir es finden, ist es wert, gefunden zu werden. Dann schätzen wir es und es ist für uns kostbar.
Ich erinnere mich noch, was Jesus antwortete, als seine Jünger ihn fragten, warum er in Gleichnissen redete. Er sagte, damit sie sehen und nicht sehen, damit sie hören, aber nicht verstehen. Aber euch ist es durch den Heiligen Geist gegeben, dass ihr versteht.
Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund dabei. Die Bibel wurde für diejenigen geschrieben, die ehrlich und wahrhaftig sind und nach der Wahrheit suchen.
Ja. Es ist eine gute Idee, nach Wahrheit zu suchen. Beispielsweise bei einem Tier zu schauen, wo in der Bibel wird das erwähnt. Wenn man jetzt weiß, dass da ein Tier ist und das Tier ein Reich ist, wobei wir hier die vier Reiche haben, wir haben Babylon, Medo-Persien, wir haben Griechenland und wir haben das Römische Reich, später kommt auch das kleine Horn hinzu, also das Papsttum. Wenn wir jetzt irgendwo in der Bibel ein anderes Tier sehen, in der Prophetie scheint es ja immer Tiere zu geben, sogar im Buch der Offenbarung finden wir diese Tiere. Vielleicht können wir das kurz durchgehen, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Wenn man Daniel 7 als Grundlage hat, dann ist Offenbarung nicht so schwierig. Erinnern wir uns, in Kapitel 12 ist es beispielsweise ebenfalls ein Tier. Offenbarung 12. Was wissen wir über dieses Tier hier in Offenbarung 12? Es sieht eigenartig aus. Es kommt in Vers 3 vor, dort heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Ich würde sagen, hier wird noch ein schreckliches Tier oder ein Drache erwähnt. Es ist interessant, dass dieser Drache 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Kombiniert man also alle Tiere aus Daniel 7, also der Löwe hat einen Kopf, der Bär hat einen Kopf, der Panther hat 4 Köpfe und das schreckliche Tier ein, dann hat man 7 Köpfe. Und im Buch Daniel werden auch 10 Hörner erwähnt. Es scheint eine Chimäre aus den Tieren aus Daniel 7 zu sein. Würdest du nun sagen, dass es ziemlich das Gleiche oder etwas Ähnliches oder was ist es?
Ja, definitiv. Wenn wir die Spur verfolgen, führt es uns zurück zu den ursprünglichen Tieren, die in Daniel Kapitel 7 erwähnt sind, zu den 4 Tieren dort. Und du liegst da wirklich richtig. Die Kombination all dieser 4 Tiere bzw. ihre Köpfe ergibt wieder 7. Wir sehen die Vorstellung, die Abbildung dieser 4 Weltreiche in dieser Darstellung hier, dieses Tier repräsentiert. All die anderen Nationen. Aber es ist eine neue Existenz. Aber es ist buchstäblich das gleiche alte Muster. Und der Teufel benutzt diese Leute nun. Nun, der Teufel schafft es nicht, mit neuen Dingen daherzukommen, egal wie sehr er sich bemüht. Denn er ist nicht Gott. Also greift er immer auf Bekanntes zurück und verwendet immer die gleiche Blaupause. Er fügt vielleicht hier und da ein neues Detail ein. Sobald Gott uns einmal Weisheit gegeben hat, können wir die Hand sehen. Und sobald wir die Hand sehen, überrascht uns die Zauberkunst nicht mehr, die der Teufel aufführt. So als ob er Gott wäre, aber er ist ja nicht Gott. Also schafft er diese Reiche, arbeitet mit ihnen und wir sehen jetzt diese Reiche hier in der Offenbarung, Kapitel 12, auftauchen.
Und hier in Offenbarung 12. Also wenn ich zu Daniel 7 gehe, ist da dieses schreckliche Tier. Und hier sieht es wie ein Drache aus. In meinem Kopf ist es wie ein Drache. Aber gibt es irgendwas, das das stützt? Ich meine, weiß ich denn, wenn es hier von einem Drachen spricht, dass das die Zeit von Rom sein muss? In meiner Vorstellung würde ich sagen, ein schreckliches Tier und hier ein Drache, das scheint das Gleiche zu sein. Das muss Rom sein. Aber gibt es hier im Text irgendeinen Hinweis, der deutlich macht, dass es die Zeit von Rom sein muss?
Ja, zuerst müssen wir begründen und festmachen, dass das Tier von Daniel 7 mit den 10 Hörnern Rom ist. Aber es ist Rom, das heidnische Rom, in der Zeit, bevor Rom sich dem Katholizismus zuwandte. Und hier in Kapitel 12 sehen wir es als neue Darstellung der gleichen Macht. Aber es wird auch zum päpstlichen Rom. Aber wenn wir Vers 3 nochmals ansehen, heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Hier sehen wir die Verschmelzung eines neuen Reiches, das vom Teufel selbst angeführt wird. Der Drache ist in der Bibel ein Symbol von Satan selbst. Ja, woher wissen wir das? Nun, Offenbarung Kapitel 12 sagt uns das. Es steht im Vers 9, dort heißt es, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Also Offenbarung 12,9 sagt uns, dass der Drache Satan ist, stimmt's? Aber in Vers 3 steht, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Wir sollten ja auch hier bedenken, dass Kapitel 13 auch von einem Tier mit 7 Köpfen mit 10 Hörnern spricht, das 10 Kronen trägt. Wir sind schon zu dem Schluss gekommen, dass ein Tier ein Reich ist. Aber hier sehen wir eine Verschmelzung, einen Mix aus all dieser Symbole, den 10 Hörnern und den 7 Köpfen mit dem Drachen selbst. Was bedeutet, dass Satan diese Weltmacht anführt?
Und wenn ich den Rest von Vers 4 lese, heißt es, und der Drache stand vor der Frau. Nun, eine Frau ist in der Bibel ein Symbol für eine Kirche.
Richtig. 2. Korinther 11.
Ja, 2. Korinther 11, danke. Jesus ist der Bräutigam, also ist seine Braut seine Kirche. Der Drache steht vor dieser Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Also möchte der Drache das Kind töten, wenn das verheißene Kind in Gottes Gemeinde geboren wird. Das Kind ist natürlich Jesus. Kaum, dass Jesus da war, wollte Satan ihn töten. Und wie wir aus dem Neuen Testament wissen, benutzte er die römische Staatsmacht, um das Kind zu töten, das aus der Kirche hervorgegangen war.
Richtig. Ja, die Verbindung ist so deutlich.
Also müssen wir hier in der römischen Zeit sein.
Nur zur Wiederholung dieses Abschnittes. Ich denke, dass einige Zuschauer ein viel klareres Verständnis bekommen, worüber wir hier sprechen. Also, wir sehen hier eine Frau, die kurz davor ist, ihr Kind zu gebären. Und es ist ganz deutlich, dass diese Frau nicht die Jungfrau Maria ist, so wie einige sie gerne mit Maria in Verbindung bringen möchten. Die Frau hier ist die Kirche, denn es spricht von einer reinen Frau, die eine Krone mit 12 Sternen hat und unter deren Füßen sich der Mond befindet. Sie ist eine reine Frau. Und aufgrund des Buches Offenbarung wissen wir, ich denke, es ist Kapitel 19 und auch 2. Korinther Kapitel 11, dass eine reine Frau eine Darstellung von Gottes wahrer Gemeinde auf Erden ist. Also es ist hier die Kirche und das Baby, das geboren wird, ist Christus, der auf die Welt kommt. Und das römische Imperium sollte Jesus als Baby umbringen. Wir wissen, dass der hebräische König Jesus auslöschen wollte, kaum dass er geboren war. Deshalb brachten sie nach der Geburt Jesu alle Kleinkinder bis 2 Jahre um. Der Engel sagte Josef, nimm das Kind und geh nach Ägypten. Und so flohen sie nach Ägypten, bis die Bedrohung vorüber war. Dann kamen sie wieder nach Israel zurück. Aber ja, dieser Versuch, Jesus umzubringen, wird hier in Vers 4 erwähnt. Und das römische Imperium sollte dies ausführen. Also der erste Versuch ging schon von den Hebräern aus, aber zu jener Zeit standen sie völlig unter der römischen Autorität. Israel befand sich unter der Autorität Roms. Sie hatten kein eigenes Rechtssystem, in dem sie hingehen und jemanden töten durften. Sie mussten dem gehorchen, was die Römer sagten, also war es ein römischer Mordversuch.
Es ist schon interessant, wenn man diese kleinen Dinge miteinander verknüpft. Dann ist es wie so ein Mosaik.
Ja, genau, wie ein Mosaik. Alles fügt sich zusammen zu einem wunderschönen Mosaik.
Dann erhält man ein umfassendes Bild. Also, hier haben wir das Symbol eines Tieres. Und mit der Grundlage von Daniel 7, das unser Fundament bildet, können wir sagen, hier ist ein anderes Reich. Und welches es ist, ist auch klar, es muss in der römischen Zeit sein. Aber es ist, wie du sagtest, das heidnische Rom, so die heidnische Zeit Roms. Und auch, dass es sich zum Papsttum hinbewege. Das findet sich ja ebenfalls in diesem Kapitel. Wenn wir weitergehen, wird die Frau verfolgt. Es gibt also einige Änderungen im System. Und dann kommen wir zur Offenbarung 13. Ich möchte da nicht durchhetzen, aber wenn wir zur Offenbarung 13 gehen, gibt es da ein weiteres Tier. Nun, was wissen wir von diesem Tier? Offenbarung 12, Vers 18 und Vers 1 von Kapitel 13 lauten, Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Hier sehen wir wieder ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Aber jetzt stimmt etwas mit den Kronen nicht. Ich meine, in Kapitel 12 waren die Kronen auf den Köpfen. Aber jetzt in Kapitel 13 sieht es zwar aus wie das gleiche Tier, aber hier sind die Kronen auf den Hörnern. Was hat sich verändert?
Nun, da gibt es eine Transformation des Römischen Reiches. Es ist noch das gleiche Reich, aber es ist nicht länger das heidnische Rom. Es wird jetzt zum päpstlichen Rom. Und bis zum Jahr 538 nach Christus wurde diese transformierte Macht tatsächlich offiziell und handlungsfähig. Da bestimmte das römisch-päpstliche System über das Römische Reich. Und diese 10 Könige, nun aus Daniel Kapitel 7, Vers 24, wissen wir, dass ein Horn ein König ist. Also sind diese 10 Hörner 10 Könige. Und wir wissen, dass Rom im Grunde aufhörte, als fortdauernde Nation zu existieren und in 10 Reiche aufgeteilt wurde. Und diese werden von diesen 10 Hörnern repräsentiert. Und die Macht ging auf diese Könige über. Dennoch antworteten diese 10 Könige auf eine zentrale Macht, nämlich das Papsttum.
Mhm. Weil die Kronen von den Köpfen auf die Hörner übergehen, wissen wir, dass wir uns bereits in der Zeit befinden, in denen die 10 Könige das Sagen haben. Also wir sehen schon die Teilung Roms. Mir gefällt, wie es hier steht, quasi als ein Hinweis. Und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. In Daniel 7 steht nichts von einem lästerlichen Namen, sondern da heißt es, ein kleines Horn, das große Dinge redet. Und hier haben wir diese Idee auch schon. Wir befinden uns also schon in der Zeit der 10 Könige, als die neue Macht emporkam, das kleine Horn. Der Name der Lästerung. Es muss also das Papsttum sein. Direkt verknüpft mit Daniel 7.
Sehr interessant.
Aber lesen wir doch weiter in Offenbarung 13. Einfach um eine Vorstellung von diesem Tier zu bekommen, das wir in Offenbarung 17 fanden. Aber wir arbeiten darauf hin. In Vers 11 haben wir schon das nächste Tier. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Was ist das?
Man sollte anmerken, dass von diesem Tier gesagt wird, dass es aus der Erde aufsteigt. Anders als das erste Tier, das aus dem Meer herauskam. Ja, alle Tiere aus Daniel kamen im Gegensatz dazu aus dem Meer. Aber dieses hier kommt aus der Erde und es hat 2 Hörner, die gleich einem Lamm sind. Lammähnlich. Das ist ganz entscheidend. Und es redete wie ein Drache. Beachte, dass diese Hörner keine Kronen haben. Nun, wir als Bibelschüler und Bibellehrer haben oft über diese Tiere gesprochen. Und wir studieren das auch mit unseren Schülern. Das ist interessant, denn wir wissen, dass dieses Tier zeitlich später kommt. Und dass es dem ersten Tier hilft und dem ersten Tier ein Bild macht und es erzwingt. Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika dies sind. Ich meine, das ist eindeutig. Wir können darüber sprechen, wofür Wasser steht. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 entspricht Wasser einer Gegend, die stark bevölkert ist. Völker, beide Nationen und Sprachen. Aber Erde ist das Gegenteil von Wasser. Sie ist trocken. Es ist also eine Entwicklung oder eine Gründung einer Nation in einem kaum bevölkerten Teil der Welt, wo es nicht viele Menschen gibt. Europa war zu dieser Zeit dicht bevölkert. Asien war dicht bevölkert. Aber Amerika war das nicht. Es ist also eine neu gegründete Nation. Das ist also Amerika, das am Entstehen ist. Nun, zu den Hörnern gleich einem Lamm möchte ich etwas sagen. Die Hörner sehen wie ein Lamm aus. Es ist eine Zeitspanne der Kindheit, der Neuheit. Es ist lammähnlich. Jesus ist das Lamm Gottes. Also diese bestimmte Macht, die wie ein Drache spricht, hat auch Charaktermerkmale, die lammähnlich sind. Sie sind wie Jesus Christus. Jesus sagt, gib Cäsar, was des Cäsars ist, und gib Gott, was Gottes ist. Das ist ein Prinzip, das Amerika schon von Anfang an ererbte. Die Trennung von Staat und Kirche. Cäsar hier und dort Gott. Hörner gleich einem Lamm. Amerika beinhaltet in seinen Lehren also Prinzipien, die lammähnlich, Jesus-ähnlich sind. Jedenfalls in seiner Kindheit, denn die USA ist ein neues Land, Europa dagegen ist alt. Wie auch immer.
Ich denke, wir können es auch sehen, denn es heißt später, dass es wie ein Drache redet. Und du hattest schon erwähnt, dass der Drache ein Symbol für Satan ist. Wie redet denn Satan? Jesus sagt, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Später ändert sich also etwas in diesem Land. Es sieht wie ein christliches Land aus. Es sieht lammähnlich aus. Es separiert also zwei Mächte. Aber später ändert sich etwas. Etwas in den Vereinigten Staaten läuft falsch. Aber wir können in Offenbarung 13, Versen 1 bis 10, auch die Zeit sehen. Er spricht hier über das Papsttum. Und über das Ende des Papsttums steht in Vers 9 und 10, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Also das ganze Kapitel, beziehungsweise die ersten Verse dieses Kapitels, sprechen über das Papsttum. Und wir wissen, dass das Papsttum Menschen in Gefangenschaft führte und Menschen mit dem Schwert umbrachte. Nur wegen ihres Glaubens. Also derjenige, der in Gefangenschaft führt, wird in Gefangenschaft geführt werden. Und wer mit dem Schwert tötet, wird getötet werden. Was dann auch im Jahre 1798 geschah, als der Papst von General Berthier festgenommen und nach Frankreich in die Gefangenschaft geführt wurde. Dort starb er. Genau als die Zeit vorüber war, im Jahre 1798, wie Ellen White sagt, war genau der Punkt, an dem die Vereinigten Staaten die Macht übernahmen. Es ist hier also direkt verknüpft, sogar von der Zeit her, als die Vereinigten Staaten die Macht übernahmen, die, wie ich sagen würde, jetzt vielleicht die Macht in der Welt sind.
Das ist wahr.
Wir preschen da jetzt so ein bisschen durch. Offenbarung 13 berichtet, dass die Vereinigten Staaten ein Bild des Tieres errichten würden, wie du schon erwähntest. Hier ist also ein weiteres Tier. Ein Tier ist anscheinend sehr wichtig. Was ist das Bild des Tieres? Was errichten sie da und warum sollen die Menschen es anbeten?
Nun, genau genommen sollten wir hier unterscheiden. Das erste Tier, dem hier ein Bild gemacht wird, ist eigentlich der Hauptcharakter des Kapitels. Aber noch ein weiterer, sehr wichtiger Charakter taucht dann auf, nämlich die Vereinigten Staaten. Aber irgendwann und irgendwie werden die Vereinigten Staaten in naher Zukunft gerade den Prinzipien den Rücken kehren, die sie zu einem großartigen Land gemacht haben. Es war bis jetzt als Nation führend in der Gewissensfreiheit. Eine Nation, die die Trennung von Kirche und Staat vertrat. Bis zu der Zeit, als die Vereinigten Staaten eine Nation wurden, hatte das zuvor kein einziges Land getan. Es gab eine Trennung der Mächte, die Religion konnte das Gewissen nicht zwingen. Und die Regierung würde es nicht erlauben, dass die Religion das Gewissen zwingt, um das Gewissen zu einer Entscheidung zu zwingen, die dem eigenen Willen entgegenläuft. Die Willensfreiheit und all das. Im Grunde trägt das Bild, das hier errichtet wird, in seinem Kern genau die Prinzipien des ersten Tieres, die das Gewissen verletzte. Und die Vereinigten Staaten werden ebenfalls das Gewissen verletzen und dem Tier ein Bild aufrichten, wobei sie die Gesetze und Prinzipien aufleben lassen, die das erste Tier machte, als es zu einer Macht wurde. Und die Vereinigten Staaten werden das erzwingen. Sie werden ihren Arm, ihre Macht und Stärke dazu verwenden, ein Bild zu schaffen und mit Zwang umzusetzen. Was ist das? Nun, Amerika ist zuerst einmal ein protestantisches Land. Wie kann ein protestantisches Land ein katholisches Prinzip erzwingen? Zwei, die doch eigentlich im Widerspruch zueinander stehen sollten? Aber die Vereinigten Staaten werden das alles beiseite schieben und sich vereinen. Sie müssen einen gemeinsamen Nenner finden, etwas, worin sie sich einen können. Und dieser gemeinsame Nenner läuft auf Anbetung hinaus. Wen sie anbeten und wann sie anbeten. Wann sie anbeten, ist hier das Allerwichtigste.
Das ist sehr interessant, dass die Bibel sagt, dass es ein Bild des ersten Tieres ist und auf das erste Tier zurückverweist. Wir wissen, dass das erste Tier, sobald es im Jahr 538 die Staatsmacht erlangt hatte, direkt im Anschluss dann ein Sonntagsgesetz erließ, dem jeder folgen musste. Es war sehr wichtig, am Sonntag anzubeten. Nun, wir würden heute wahrscheinlich sagen, ja, das ist vielleicht interessant, aber die Menschen in der Welt, denen ist es doch egal, ob sie das nun machen oder nicht. Die würden halt sagen, das ist halt eine katholische Sache und natürlich bringen die ihren katholischen Tag ein. Aber sobald sie Staatsmacht hatten, machten sie es zu einem Gesetz und das gegen das Gewissen der Menschen. Viele Christen wurden umgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das Gleiche gemacht wird, wenn das Bild des Tieres errichtet wird. Denn es ist einfach ein Abbild. Sie werden Gesetze umsetzen, religiöse Gesetze. Und sie werden genau das Gleiche tun. Es gab in der Vergangenheit ein Sonntagsgesetz und ich habe den Eindruck, dass es in der Zukunft auch ein Sonntagsgesetz geben wird.
Das ergibt auch einen Sinn. Das ist sehr logisch. Ja, du hast recht.
Das wird eine Zeit der Trübsal für Christen sein.
Weißt du, ich möchte nur kurz etwas einwerfen. Der ganze Streitpunkt ist Anbetung. Und das Edikt, dass der Sonntag ein erzwungener religiöser Feiertag sein sollte, der von der katholischen Kirche zum Faktum gemacht wurde, sobald die katholische Kirche diese Staatsmacht erlangte, das war eine ihrer ersten Handlungen, dass sie den Sonntag zur Pflicht machten. Und dass die USA dann den Sonntag zum Treuetest machen, denn genau das wird geschehen. Tatsache ist, dass die USA Sonntagsgesetze oder blaue Gesetze, wie sie auch genannt werden, schon seit mehr als 150 oder 180 Jahren oder auch 190 Jahren niedergeschrieben haben. Sie hatten schon blaue Sonntagsgesetze, sie werden nur nicht umgesetzt. Aber es gibt sie. Ja, ich sehe es auch so. Ich stimme dir zu. Der Sonntag wird zum großen Thema werden und die Verletzung des Gewissens, dessen, wovon man überzeugt ist. Das wird verletzt werden und die Menschen werden gezwungen werden, diesen Tag zu halten.
Ich wollte einfach mal diese verschiedenen Erwähnungen dieses Tieres zeigen, was in Daniel 7 beginnt und sich dann durchzieht. Man sieht das Tier in Offenbarung 12. Man sieht das Gleiche in Offenbarung 13, gleich zweimal. Und dann auch das Bild des Tieres, also die Verbindung von Staat und Kirche. Und dann gehen wir zu Offenbarung 17. Und hier finden wir es wieder. Wir hatten es schon gelesen, also erst einmal Vers 3, oder? Ja. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Ist wie ein Déjà-vu.
Nur eine kleine Veränderung. So wie ich sagte, es gibt wieder zusätzliche Informationen, aber es ist das gleiche Tier.
Ich denke, in Offenbarung 12 sah es als römische Macht. Die Kronen waren auf den Köpfen des Tieres. Jetzt sehen wir in Offenbarung 13, dass die Kronen auf den Hörnern waren. Das ist also die Zeit der Hörner, das aufgeteilte Europa, die Stämme, die in Bewegung waren, die Völkerwanderung. Und wo sind die Kronen jetzt? Ich sehe überhaupt keine Kronen. Wer beherrscht dann das Tier? Es gibt keine Kronen.
Da ist keine Krone. Das ist ganz phänomenal. Schon allein die Art, wie die Bibel das beschreibt, diese Genealogie, während die Zeit verstreicht, also wir können sehen und erkennen, dass es da einen Unterschied gibt. Hätte die Bibel alles eindeutig auf die gleiche Art erklärt in Daniel 7 und in Offenbarung 12, in Offenbarung 13 und jetzt Offenbarung 17, dann würden wir sagen, okay, das spricht alles von der gleichen Zeitepoche. Aber weil da die Veränderungen stattfinden, besteht das ursprüngliche Bild zwar noch, aber jetzt gibt es Details, die entweder hinzugefügt oder weggelassen werden. Was zeigt, dass die Zeit verstrichen ist und wir uns jetzt eine neue Phase derselben Macht ansehen. Und wir sehen das hier in Offenbarung Kapitel 17. Ich glaube und ich weiß, dass du das auch tust, mein Bruder, dass sich Offenbarung 13 im Hinblick auf das erste Tier größtenteils schon erfüllt hat. Teile des zweiten Tieres müssen sich noch erfüllen. Jedenfalls in Kapitel 13. Aber Kapitel 17 ist fast gänzlich noch zukünftig. Die Erfüllung steht noch aus.
So sieht es aus. Interessant, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es ja keine Krone gibt, frage ich mich schon, wer das Tier beherrscht. Ich meine, das Tier ist eine Weltmacht, aber niemand beherrscht es. Es sieht jedenfalls so aus. Aber dann steht hier, also in meiner Bibel heißt es, eine Hure herrscht, also sitzt oben auf dem Tier. Eine Hure? Nun, wir haben ja bereits erwähnt, du wirst dich erinnern, als wir über die Frau sprachen, da erkannten wir, dass die reine Frau die Braut Jesu ist. Aber hier scheint es keine reine Frau zu sein. Diese Frau scheint viele Männer zu haben. Es ist eine Hure. Also das dürfte nicht die reine Kirche sein. Es sieht schon nach irgendeiner Kirche aus, aber nicht nach der reinen Kirche. Es scheint etwas mit Offenbarung 13 zu tun zu haben, mit dem ersten Teil davon. Da gab es Kirche und Staat. Der Vatikanstaat war damals die Weltmacht. Aber hier ist nur eine gefallene Kirche.
Ich denke, wir sollten eines tun, nämlich die losen Fäden miteinander verknüpfen. Nur wenn in der Bibel eine Frau eine Kirche repräsentiert, die reine Frau, wenn wir sagen, dass eine reine Frau die wahre Kirche symbolisiert, nur dann muss rein logisch eine Hure eine falsche Kirche sein. Eine Kirche, die Falsches lehrt. In beiden Fällen steht eine Frau für eine Kirche, aber an der einen Stelle ist die Frau die reine Frau, die wahre Kirche, und die Hure ist eine falsche Kirche. Das nur für die Zuschauer, die vielleicht damit ihre Schwierigkeiten haben, was eine Frau bedeutet und nichts darüber wissen.
Danke dir.
Und auch 2. Korinther Kapitel 11 und spricht darüber. Darin schreibt Paulus, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Christus ist euer Ehemann, sagt das der Gemeinde. Christus ist euer Ehemann. Das sagt also, dass die Kirche die Rolle einer Frau spielt und eine hurerische Frau ist eine falsche Kirche.
Werfen wir jetzt noch einen Blick auf Offenbarung 17. Dort heißt es in Vers 10, meine ich, und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Er spricht hier über 7 Köpfe des Tieres. Wir haben gesehen, dass es ein Tier mit 7 Köpfen gab. Und wir haben schon Daniel 7 erwähnt, wer diese Tiere sind. Und jetzt wird von den 7 Köpfen gesprochen. Doch wer sind diese 7 Köpfe? Denn danach werden auch 10 Könige erwähnt. Kannst du uns dabei helfen, das zu verstehen?
Ja, ich weiß, dass es im Rahmen der Eschatologie verschiedene Ansichten gibt. Manche denken, dass das Päpste sind. Andere meinen, dass das bestimmte Eigenschaften des Tieres sind. Ich habe schon alles zu hören bekommen. Nun, ich denke, es ist schon offensichtlich, im Vers 9 heißt es, dass die 7 Köpfe 7 Berge sind, auf denen die Hure sitzt. Und Vers 10 spricht davon, dass es 7 Könige sind. Es verschiebt sich von den 7 Köpfen, die 7 Berge sind, dazu hin, dass es 7 Könige sind. Es heißt nicht, dass die Köpfe Könige sind, sondern es sind 7 Könige. Irgendwie wird wieder ein Unterschied gemacht, als ob es von den 7 Köpfen getrennt wäre. Und manche sagen, nur weil die Zahl 7 erwähnt ist, dann müssen diese die 7 Köpfe sein. Aber das passt nicht gut zu Vers 9, wo uns gesagt wird, dass die 7 Köpfe 7 Berge sind. Nun, zu den 7 Königen. 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Was geschieht hinsichtlich der Identität dieser 7 Könige mit den 10 Hörnern? Denn wir sagten, dass die 10 Hörner 10 Könige sind. Die Bibel sagt es. Ein Horn ist ein König. Plötzlich bekommen wir diese sieben Könige. Vergiss nicht, dass es in Daniel 7 drei Hörner ausgerissen wurden und sieben blieben übrig. Sieben Könige blieben übrig. Und in der Zeit, als Johannes Kapitel 17 schrieb, verwendete er die Zeitform der Gegenwart. So, als ob das zu seiner Zeit wäre, wenn diese sieben Könige gegenwärtig sind. Aber natürlich können wir es auch auf unsere Zeit anwenden. Sind das die gleichen sieben Könige, von denen es in Daniel Kapitel 7 heißt, dass sie übrig bleiben? Einer der Gründe, warum ich will nicht behaupten, dass ich jetzt ganz klar alles verstehe, was dieser Abschnitt in Offenbarung 17 genau bedeutet. Und wenn ich behaupten würde, dass ich es verstehe, würde ich den größten Fehler meines Lebens machen. Denn vergiss nicht, Kapitel 17 sind immer noch zukünftige Ereignisse, die geschehen werden. Aber Johannes bedient sich der Sprache Daniels. Denn Daniel und Offenbarung sind in der prophetischen Auslegung umfänglich verbunden. Und hier hat man Kennzeichen, die all diese Nationen repräsentieren. Und wir sehen diese Kennzeichen nicht als physische Nationen, aber in den Charakteristika sind sie gleich. Egal, das wollte ich dazu sagen.
Und das ist mal interessant. Also manches davon habe ich noch nie gehört. Also normalerweise orientiert sich ja unsere Vorstellung an der Geschichte. Das erste Tier ist Babylon, das zweite Medo-Persien.
Nein, ich stimme darin völlig überein. Ich stimme dem völlig zu. Ich bringe nur eine zweite Option, denn ich habe schon so viel dazu gehört. Also ich habe da selbst noch keine finale Ansicht. Wenn ich dir sagen müsste, was das bedeutet, würde ich mich auf die Seite unserer klassischen Auslegung stellen. Babylon, Persien, Griechenland und die vier Häupter Rom.
Und das Papsttum.
Ja, das Papsttum und all das. Ich würde das selbst so sagen. Aber ich möchte das herausstreichen, denn da laufen unter den Theologen so viele Diskussionen dazu, wofür das alles steht. In meinem Denken halte ich mich an das traditionelle, klassische Verständnis. Denn ich denke, da geht man auf Nummer sicher.
Trotzdem eine interessante Idee.
Ja, es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt.
Ja. Nun, die zehn Könige, die ich angesprochen habe, tauchen dann im nächsten Abschnitt auf. Man hat keine Ahnung, wer diese Könige sind, weder in der historischen noch in irgendeiner anderen Sichtweise.
Das ist richtig.
Nun, wir wissen, es gibt diese sieben Könige und wir können ziemlich eindeutig sagen, wer die sind.
Ja.
Aber die zehn Könige? Also, ich glaube, dass sie noch zukünftig sein werden. Meinst du, dass sie in der Zukunft auftauchen?
Ich glaube auch, dass sie in der Zukunft kommen werden.
Es liegt also vor uns, ziemlich nah sogar. Also, wir werden es vielleicht sogar durchleben. Aber wer sind diese zehn Könige, die hier in Offenbarung 17 erwähnt werden? Zumeist spekulieren wir viel darüber. Es muss etwas sein, also ich meine, es ist ein Weltreich. Und es muss in den letzten Tagen sein. Und Offenbarung 13 sagt, dass das Bild des Tieres von der ganzen Erde angebetet werden wird. Für mich sieht es nach der Erfüllung, einer weltweiten Erfüllung, von dem aus, was in Offenbarung 13 in den Vereinigten Staaten passiert. Es sieht so aus, als wenn es in den Vereinigten Staaten beginnt und dann ein weltweites Phänomen wird. Man wird sehen, dass diese zehn Könige die Welt für eine ziemlich kurze Zeit regieren, wie es heißt.
Ja, für eine sehr kurze Zeit. Nur eine Stunde.
Ja, Vers 12. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Es ist also Zukunft. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier.
Weißt du, worin sich das von den vorherigen Darstellungen der zehn Hörner abhebt? Nur wir fingen in Daniel 7 an, wo wir zehn Hörner hatten. Aber das kleine Horn, das unter ihnen emporkam, das Augen wie Menschenaugen hatte und ein Maul, das große Dinge, Gotteslästerungen redete, es reißt drei dieser Hörner aus. Und jetzt sind nur noch sieben Hörner übrig. Dann kommt man zur Offenbarung 13, wo wir erneut zehn Hörner sehen. Und diese zehn Hörner haben zehn Kronen. Das sind tatsächlich herrschende Könige. Sie regieren und herrschen. Und sie haben, nun, ein herrschender König kann ohne Herrschaftsgebiet nicht herrschen. Sie müssen ein Territorium haben, über das sie Könige sind. Aber hier kommen wir zu Kapitel 17 und wir werden mit etwas bekannt gemacht. Die Sprache lehnt sich an den historischen Kontext an und die Charakteristika sind ähnlich. Aber die Zeit ist nicht dieselbe. Es heißt hier in Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Es heißt, die 10 Hörner, die du gesehen hast. Welche 10 Hörner hat er gesehen? Er bezieht sich auf Offenbarung Kapitel 17, Vers 4. Nein, Entschuldigung, Vers 3. Er bezieht sich wieder auf Vers 3. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Aber dann heißt es, dass diese Könige sind, die noch kein Reich haben. Was bedeutet das denn? Wie kann es einen König geben, der kein Reich hat? Das bedeutet, dass sie in Reserve gehalten werden. Schau.
Für die Zukunft.
In unserer Zeit stehen sie in Reserve. Zur Zeit von Johannes waren sie zukünftig. Aber seit der Zeit von Johannes haben sich bestimmte Dinge herauskristallisiert. Speziell in unserer Geschichte, zu unserer Lebzeit. So dass wir sagen können, dass sie jetzt in Reserve stehen. Ich werde das deutlich machen, wenn wir in unserem Gespräch weitergehen. Nun, es ist sprachlich ziemlich ironisch zu sagen, dass sie 10 Könige sind, aber kein Reich haben. Wie kann ein König ohne ein Herrschaftsgebiet ein König sein? Sie müssen ein Herrschaftsgebiet haben, um Könige zu sein. In Kapitel 13 sind es 10 Könige mit 10 Kronen. Das bedeutet, dass sie als Könige regieren. Sie wurden ins Amt eingeführt. Sie sind Könige mit eigenem Reich und Untertanen und sie herrschen. Aber hier gibt es 10 Könige, die noch nicht herrschen. Sie stehen in gewisser Weise auf Reserve. Sie wollen herrschen, aber sie herrschen nicht. Und sie werden ihre Herrschaft mit dem Tier für eine Stunde haben, aber indem sie das Tier heiraten, indem sie ihre Macht mit dem Tier vereinen. Und sie werden herrschen. Für eine Stunde, wie es hier heißt. Für eine Stunde werden sie ihre Krone erhalten, aber nicht länger.
Das ist eine interessante Idee, denn wir wissen aus Offenbarung schon, dass das Tier nun, wie soll ich sagen, eine Art politische Macht ist.
Oder eventuell eine religiöse Macht, eine politische religiöse Macht.
Ja, genau, oder eine Kombination davon. Ja, also wie ein Kirchenstaat. Wer sind diese 10 Könige und wann werden sie kommen? Also haben wir irgendeinen Hinweis? Meinst du, dass die 10 Könige erneut aus der Erde hervorkommen? Heute würden wir sagen, okay, wir wissen, dass das Bild des Tieres kommen wird. Das Tier aus der Erde sind die Vereinigten Staaten. Und wir haben in der Welt verschiedene Tiere, so kleine Tiere, wie ich sagen würde. Ich meine, hier sind die Vereinigten Staaten, da ist China, wir haben Russland, wir haben die Mongolei, da ist Ägypten. Also viele kleine Tiere, nicht das Tier, wie ein weltweites Imperium, aber eine Menge Länder. Aber kannst du glauben, dass es am Ende wirklich 10 sein werden?
Ich glaube es aus ganzem Herzen. Wenn die Bibel es so gesagt hat, wird es geschehen. Weißt du, Daniel 7, Offenbarung 12 und Kapitel 13 beziehen sich geschichtlich auf Rom. Auf Europa und Rom. Auf die Teilung Roms in 10 Segmente. Und dass das heidnische Rom später zum päpstlichen Rom wird? In Kapitel 17 hat man einen mehr globalen Aspekt, was bedeutet, dass diese lokale, sehr wichtige Macht eine globale Reichweite haben wird. In der Endzeit, nicht wahr? Weil wir wissen, dass das Tier in Offenbarung 17, speziell ab Vers 12, nun hier sprechen wir von einer globalen Bewegung. Wir können dessen Identität wissen. Sogar zu meiner Zeit, ich besuchte einmal am Sabbat eine Kirche in Kalifornien und da war ein Mann, der einige Treffen abhielt. Er hatte dort auch einen Büchertisch, der war aber mit einem Tuch abgedeckt. Er wartete auf den Sonnenuntergang, um seine Bücher zu verkaufen. Nach dem Mittagessen hatten wir eine Pause. Ich ging zu ihm hin, weil er allein war. Er spähte unter der Abdeckung seines Büchertisches, schob das Tuch beiseite und zog ein großes, dickes Buch heraus. Er öffnete es vor mir und zeigte mir eine Karte, eine Weltkarte, die in 10 Regionen aufgeteilt war. Und er sagte mir: Bruder, das ist der Plan für die neue Weltordnung. Das war damals in den 1980ern. Ich würde mal sagen 1987 oder 1988. Er hatte kaum es ausgesprochen, da fiel mir sofort Offenbarung Kapitel 17, die Verse 12 bis 14 ein. Sofort. Mir schoss das gleich durch den Kopf. Ich war damals ein frisch gebackener Christ. Und ich war immer noch dabei zu lernen. Ich hatte noch nicht einmal mit meinem Missionswerk angefangen, aber diese Verse fielen mir ein. Ich packte das irgendwie ins Regal. Was sollte ich schon mit diesem Wissen anfangen? Aber ich hatte es erfahren. Jahre später, ich meine so vor 6, 7 Jahren, als ich wirklich in dieses Studium eintauchte und mir sagte, ich muss mich wieder damit befassen. Ich glaube wirklich, dass die Weltmächte geplant haben. Die Globalisten haben zusammen mit dem Vatikan geplant, die Welt in 10 Regionen aufzuteilen. Und ich glaube, diese 10 Könige sind diese 10 Regionen. Es gibt diesen Plan, er wurde schon entwickelt, aber noch nicht aufgerichtet. Und diese Entwicklung sind diese 10 Könige, die darauf warten, zu herrschen. Und sie werden für eine Stunde herrschen, indem die Welt ihre Macht und Autorität dem Tier gibt. Sie werden sich mit dem Tier für eine Stunde vereinen. Und sie werden für eine Stunde zusammen mit dem Tier herrschen.
Das ist nun die Karte vom Club of Rome. Die habe ich schon zuvor gesehen. Sie teilen da die Welt in 10 Teile auf. Also Nordamerika mit Kanada und den Vereinigten Staaten war eine davon. Ein anderer Teil waren die Vereinigten Staaten von Europa. Ein weiterer Teil waren die Vereinigten Staaten von Afrika. Ägypten ist manchmal dabei, manchmal nicht. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen.
Aber im alten System hatte jedes Land einen Präsidenten oder einen König. Aber im neuen System wird es eine Zentralregierung geben. Und diese Regionen werden eine Art Gouverneur oder Regionalleiter haben. Ich weiß nicht, wie sie ihn nennen werden. Aber sie berichten direkt der Zentralregierung. So der Plan. Der Plan ist, ein globales System mit einer Zentralregierung zu haben, die die ganze Welt kontrolliert. Und wir werden keine individuellen Nationen mehr haben. Wir werden Regionen haben. Und jede Region wird der Zentralregierung Bericht erstatten. Oder vielleicht einer Bundesregierung.
Was bedeutet es deiner Meinung nach, wenn es heißt, dass diese 10 Könige eines Sinnes sind? Ich glaube, so ist die Formulierung. Und sie werden ihre Macht dem Tier geben.
Sie werden eine Konföderation bilden. Es wird Einheit geben. Ein Vereinen ihrer Pläne, ihres Denkens. Sie werden sich vereinen, sehr ähnlich wie es bei einer Frau und einem Mann geschieht, wenn sie heiraten. Sie tun sich zusammen. Es wird eine Einheit zwischen diesen Königen und dem Tier geben. Und vergiss nicht, in diesen Versen wird das Tier von den 10 Königen abgesondert, die es schon gibt. Ihre Autorität. Und diese 10 Könige werden ihre Autorität dem Tier geben. Das Tier wird also ultimative Macht haben. Jedoch für eine Stunde. Sie werden sich vereinen, sie werden eines Sinnes sein, sie werden das Gleiche denken, sie werden das Gleiche planen und ihr Plan ist, Gottes Gemeinde zu vernichten.
Und beherrscht von der Hure.
Ja, und die Hure wird herrschen. Die Hure ist die Frau, die auf dem Tier reitet. Erinnere dich, in Kapitel 17 sitzt die Frau auf dem Tier. Nun sitzt ein Mann auf einem Pferd. Und er hat die volle Kontrolle über das Pferd. Er hält die Zügel. Und die Frau kontrolliert das Tier. Also ist sie diejenige, die das Tier beherrscht. Und wenn diese 10 Hörner ihre Macht dem Tier geben, fallen auch sie unter die Herrschaft oder unter die Kontrolle der Frau.
Das wird sehr gefährlich werden für Christen. Wenn eine gefallene Kirche nicht nur ein einzelnes Land regiert, sondern gleich die gesamte Welt macht, dann werden die Christen in allen Ländern verfolgt werden. Etwa so wie in der Zeit des Mittelalters von der römisch-katholischen Kirche. Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn das Tier aus Offenbarung 13 jetzt plötzlich weltweite Macht hat, wenn die 10 Könige eines Sinnes sind. Sie werden zusammenkommen, sie werden sich der Hure unterstellen.
Ja, denn vor dieser Zeit konnte der Vatikan so viel tun. Der Vatikan ergriff die Kontrolle über Europa. Sie hatten diese Kontrolle für 1260 Jahre, doch dann verloren sie diese Kontrolle im Jahr 1798. Dieses politische Heft, das Sie in der Hand hatten, verloren Sie 1798, als Berthier kam und den Papst gefangen nahm. Er starb dort im Gefängnis. Sie hatten politisch nichts mehr in der Hand. Jedoch bekommen Sie die Macht später zurück. Denn eines der Köpfe, das in Kapitel 13 die Wunde erhält, ist der Vatikan. Danach wird sie heil. Dann beginnt sie mit ihren Vorstößen nicht nur in Europa, sondern auch global. Und sie erhalten wieder Macht in der ganzen Welt. Und sie bringen die ganze Welt unter ihre Macht und in ihren Bann. Und genau das wird geschehen, und zwar sehr bald.
Und kann man das jetzt schon in der Welt sehen? Wie etwa, dass das Bild des Tieres bereits errichtet wird? Oder dass die 10 Könige schon in diese 10 Reiche aufgeteilt werden, die wir auf dieser Karte gesehen haben? Vielleicht können wir die Karte hier mal zeigen. Ja, genau, danke. Kannst du schon erkennen, wie sich das hier formt?
Ich denke, das geht schon vor sich. Im Zweiten Weltkrieg, ich kann sagen, das war die Speerspitze. Das schuf die Vereinten Nationen. Die Körperschaft der Vereinigten Nationen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen. Der Zweite Weltkrieg wurde zum Grund, warum Globalisten viel mehr tun konnten als vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg reichte noch nicht ganz aus. Er konnte das nicht schaffen, dass sie das tun konnten, was sie wollten. Ich sage das jetzt einfach, vielleicht wissen die Zuschauer es auch. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren in Wirklichkeit geplante Kriege. Und im Grunde brachte der Zweite Weltkrieg die Nationen in eine Situation, in der sie die Vereinigten Nationen haben wollten, in denen sie all ihre Probleme lösen konnten, ohne wieder einen Krieg haben zu müssen. Es gelang nicht perfekt, aber sie versuchten es. Tatsächlich ist es noch nicht so lange her. 2018 erschien ein Artikel, dass die Vereinigten Nationen 2015 bereits bekannt gaben, dass sie bis spätestens zum Jahr 2030 ein globales System wollen. Ihr Plan ist, bis zum Jahr 2030 ein globales System zu haben, in dem das alte System der Nationen zu existieren aufhört. Sie werden eine globale Eine-Weltordnung haben, in der die Nationen ihre Macht dieser Struktur geben. Und diese Struktur wird ihre Macht dem Vatikan geben.
Wird das die Erfüllung von 1. Mose 11, Vers 4 sein?
Unbedingt.
Also damals wollten sie einen Turm bauen und eine Stadt wollten sie bauen, um alle Nationen zu vereinen. Gott sagte dazu, wenn ich das jetzt nicht stoppe, werden sie alles tun, was sie wollen. Und der Plan, den sie hatten, das war ein weltweites System zu errichten.
Das stimmt. Das stimmt. Und es heißt, sie hatten eine Sprache. Die Menschen in 1. Mose 11, die Bevölkerung kurz nach der Sintflut, blieb zusammen. Sie wollten nicht zerstreut werden. Sie wollten ein Eine-Welt-System haben. Sie wollten also diese wunderschöne Stadt im Tal Sinear bauen. Und sie waren dabei, einen Turm zu errichten, der als Symbol für ihre Einheit stand. Und ihr Turm sollte auch Gott trotzen. Sie meinten, den Turm hoch genug bauen zu können, sodass sie sich bei einer weiteren Flut dort bergen konnten. Und dieser Turm sollte zum Symbol ihrer Einheit werden. Gott kommt herunter und was tut er? Er zerstreut sie. Er schuf die Ordnung der Nationen, der Kulturen. Er verteilt die Menschen auf dem ganzen Angesicht der Erde mit ihrer eigenen Sprache, Kultur. Gott schafft also dieses neue System, was jetzt das alte System genannt wird, weil es seit dieser Zeit dauerhaft existierte. Das System der Nationen sozusagen, der Sprache und der Kulturen. Und dieser Plan soll verändert werden. Satan wollte immer eine Weltsystem. Der Grund dafür ist sehr einleuchtend. Er ist ja nicht Gott. Gott kann herrschen, auch wenn es 1000 Nationen gäbe. Er wird sie regieren. Satan ist nicht Gott. Es ist sehr schwer für ihn, all die Länder, die es heute gibt, zu regieren. Also möchte er sie unter einer Leitung haben. Da ist es viel leichter, die Bevölkerung zu kontrollieren. Da ist es für sie viel leichter, das politische System und die Situation auch zu kontrollieren. Und durch diese eine Weltordnung möchte er seinen Plan erfüllen. Leichter, das politische System und die Situation zu kontrollieren.
Es ist interessant, dass die Frau, die Hurenoffenbarung 17, Babylon genannt wird. Ich meine, die Idee von Babylon wurde nie ausgelöscht. Diese Vorstellung gab es immer. Selbst als Petrus in Rom gefangen war, schrieb er Grüße aus Babylon. Man sieht, dass diese Grundidee von Babylon in diesem System steckt. In all diesen Reichen, sie wollten die Welt vereinen. Wollte das machen. Griechenland wollte die Welt vereinen. Alle wollten die Weltmacht sein über alle Generationen. Und heute gibt es das immer noch. Ist es nicht verrückt, dass das Europäische Parlament wie der Turm von Babel aussieht?
Buchstäblich wie der Turm zu Babel. Ein unvollendeter Turm. Und sie entwerfen ihn absichtlich so, dass er genau wie ein Turm aussieht, der nicht vollendet ist.
Die Idee ist immer noch da.
Sie ist quicklebendig. Sie starb nie. Diese Idee ist ein Kind von Satan. Er schuf diese Vorstellung. Und er wollte sie seit fast 4000 Jahren umsetzen.
Nun, wir lesen in Offenbarung 17 etwas über dieses Tier, dieses neue System. In Vers 8 heißt es, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Nun, die Idee von diesem Tier ist anscheinend da, aber es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Nun, Ellen White sagt, dass aus dem Abgrund, aus dem Chaos heraus bedeutet. Kann es sein, dass all das Chaos, das man gerade jetzt in der Welt sieht, in jedem Land, in jeder Nation,
da heraus werden sie es hervorbringen. Genau, genau. Tatsache ist, dass der ganze Plan der Globalisten, der Freimaurer darin besteht, Chaos zu schaffen. Aus dem Chaos werden sie ihre neue Welt schaffen, weil sie ihren Himmel nennen Utopia. Sie werden dieses System schaffen, in dem sie alles und jeden kontrollieren. Und die Bibel spricht davon sogar noch, bevor es geschieht. Der Abgrund ist eine passende Darstellung für Chaos. Als die Welt geschaffen wurde, beschreibt die Bibel das in 1. Mose 1 so. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Das Wort für wüst im Hebräischen ist Tohu, was formlos, chaotisch, leer, wüst bedeutet. Es ist interessant, dass die Bibel in Offenbarung das Wort Abgrund mindestens dreimal verwendet. In Offenbarung 9, in Offenbarung 11 und hier in Offenbarung Kapitel 17. Es heißt Abyssos. Ja, dort, wo Satan gebunden sein wird. Ja, ich verwendete das falsche Wort. Abyssos wird im Neuen Testament gebraucht. Griechisch ist es Abyssos, aber im Alten Testament ist es Tohu. Ja, genau.
Also der Satan wird im Abyssos gebunden sein, in einer Welt, die total im Chaos liegt, alles zerstört, sogar die Berge sind zusammengefallen, die Städte sind zerstört und er wird hier für 1000 Jahre gebunden sein.
Ja, wie erwähnt, wird die neue Weltordnung aus diesem Chaos errichtet werden. Aber Gott sei Dank ist das nur für eine Stunde.
Das ist wahr. Steht da wirklich eine Stunde?
Ich bezweifle stark, dass das eine buchstäbliche Stunde ist. Ich glaube es eher nicht eine Stunde im Schema der Bibel. Wenn da stehen würde für eine Saison, dann wäre es für ein Jahr. Aber weil da eine Stunde steht, bedeutet das eine sehr kurze Zeit.
Sogar wenn die Stunde prophetisch wäre?
Ja, prophetisch sind es fast 15 Tage.
Genau, ein 24. Jahr.
Ja, fast 15 Tage. Denn gemäß 4. Mose und Hesekiel entspricht ein Tag einem Jahr. Für alle von unseren Zuschauern, die das vielleicht vorher noch nicht gehört haben. Ja genau, Hesekiel 4, Vers 6, dort steht, dass Gott Hesekiel sagt, dass ein Tag für ein Jahr steht. Das ist ein prophetisches Prinzip, das wir anwenden. Immer wenn die Prophetie über Zeit spricht, wenden wir das in der prophetischen Auslegung an. Ja, wenn eine Stunde prophetisch ist, sind es ungefähr 15 Tage. Es wird eine sehr kurze Zeit sein. Sie werden ihre volle Absicht nie erreichen. Sie werden es für eine Stunde vermögen. Und dann fangen sie an, aufeinander loszugehen.
Und das ist immer noch zukünftig.
Das wird noch kommen.
Wenn ich dich fragen würde, was du meinst, wie lange wird das noch dauern? Du hast schon ein Datum genannt, vielleicht 2030 oder was auch immer. Was hältst du von 2030? Warum könnte das wichtig sein?
Es ist schon wichtig. Zunächst einmal haben sie sich das ja so ausgerechnet. Sie haben dieses Datum vorgesehen. Sie sagen, bis zum Jahr 2030 haben wir eine neue Weltordnung. Und seit Covid wurde das in den Turbogang geschaltet. Dieses ganze Thema, ihr werdet nichts besitzen, du weißt schon, diese Werbung.
Und ihr werdet glücklich sein.
Ja, ihr werdet glücklich sein. Die Werbung tauchte gleich nach Covid auf. In diesem neuen System, sie nennen es nicht wirklich eine neue Weltordnung, aber sie sagen dazu, eines Tages werdet ihr nichts besitzen und ihr werdet glücklicher sein als je zuvor. Sie sagen, wir sehen vor, dass wir im Jahr 2030 diese neue Weltordnung errichten. Dieser Artikel, den ich erwähnte, ich bin mir sicher, den kann man einblenden, dass man es sehen kann. Die Vereinigten Nationen äußerten, dass sie bis zum Jahr 2030 ein globales System errichten würden. Lasst uns mal annehmen, dass es ihnen gelingt. Diese einzige Garantie dafür ist, dass Gott es ihnen erlaubt. Sie können alles Mögliche planen, aber Gott muss es zulassen. Und sagen wir einmal, dass Gott es im Jahr 2030 zulässt und sie dieses globale System errichten würden. Das ist deren Uhr, das ist ihr Zeitplan. Sie sind diejenigen, die sich für 2030 ins Zeug legen. Lass uns annehmen, dass sie Erfolg haben und sie haben wirklich im Jahr 2030 ein weltweites System. Eine Stunde später, das wären rund 15 Tage später, wenn wir annehmen, dass es prophetisch ist, wird alles zu einem Ende kommen. Sie werden anfangen, also die 10 Könige werden sich gegen das Tier wenden, sie werden sie niederbrennen und sie werden sie zerstören und kurz danach wird Jesus kommen. Aber ab dem Ende dieser einen Stunde bis zu dem Moment, in dem Christus kommt, von dieser Zeitspanne wissen wir nicht, wie lange sie dauern wird. Das wissen wir nicht. Aber in dieser zeitlichen Lücke werden sie das Tier verbrennen. Sie, diese 10 Könige, werden es vernichten, weil sie erkennen werden, dass sie hinters Licht geführt wurden, dass sie belogen wurden, dass sie ausgenutzt wurden. Sie werden zornig werden und sich auf das Tier stürzen. Sie werden es verbrennen und zerstören. Und kurz darauf wird das zweite Kommen Jesu stattfinden.
Wir könnten sagen, wir sind fast zu Hause.
Wir sind fast zu Hause. Nehmen wir an, dass das 2030 geschieht, keiner weiß es aber. Schau, die Bibel sagt, kein Mensch weiß den Tag noch die Stunde. Die Bibel sagt nicht, kein Mensch weiß den ungefähren Abschnitt im Strom der Zeit. Darüber spricht sie nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, werdet ihr wissen, dass das Ende nahe ist. Wenn wir also die Zeichen sehen, wissen wir, dass das Ende nahe ist. Aber wir wissen nicht den Tag noch die Stunde. Kein Mensch weiß den Tag noch
die Stunde. Und wir wissen aus Daniel, dass Gott Könige einsetzt und Könige absetzt. Aber es ist interessant für uns zu sehen, was die Pläne der Welt sind, was sie so machen. Wie du sagtest, wenn Gott das zulässt, wir wissen es nicht, aber sie planen es 2030. Für uns ist es interessant, die Ansicht der Welt zu sehen, was so um uns herum geschieht. Aber wenn das so nahe ist, also quasi direkt vor uns liegt, wissen die Menschen in der Welt davon? Was meinst du? Du sprichst Persisch und du warst in diesen Ländern. Wissen die Moslems davon?
Nein. Also, diejenigen, die Figuren im globalen System und eingebunden sind und Pläne schmieden. Der größte Turm der Welt steht heute in Dubai. Warum sind sie so erpicht darauf, die Türme zu bauen, die so hoch sind? Es ist ein Symbol für den Turm von Babel. Saudi-Arabien hat angekündigt, dass sie jetzt einen Turm bauen wollen, der höher als der Burj Khalifa in Dubai sein wird. Warum wollen sie das tun? Weil nun diese Leute ihre Seele verkauft haben. Sie sind darauf versessen. Sie wollen dieses globale System haben und arbeiten daran, um es zu bekommen. Aber ja, die Mehrheit der Menschen in der Welt sind völlig blind dafür. Und es ist unsere Aufgabe als Gläubige, diese Botschaft zu verkündigen. Besonders, da es näher heranrückt. Wir müssen es verkündigen, denn es wird Tempo aufnehmen. Dinge werden sich sehr bald entwickeln, die diese Verse zu einem zentralen Thema machen werden. Es wird im Mittelpunkt aller Gespräche stehen. Wer weiß die Wahrheit?
Also haben wir eine Aufgabe in dieser Welt zu erledigen. Wir müssen die drei Engelsbotschaft verkündigen und dabei über das Tier und das Bild des Tieres sprechen, welches noch entstehen wird. Und wir müssen eine Welt auf die Wiederkunft Christi vorbereiten. Weißt du, es ist schön zu sehen, wie viele Brüder und Schwestern der Welt jetzt Bücher weitergeben oder Evangelisationsreihen organisieren. Sie besuchen eine Stadt nach der anderen, sogar verschiedene Länder, und sie versuchen, die Botschaft hinauszutragen. Es ist nicht nur die Kirche, die das heute macht, sondern alle Geschwister zusammen oder sogar unabhängig. Viele Missionswerke arbeiten daran. Und ich glaube, dass das von Gott organisiert ist.
Amen.
Es ist nicht nur ein Werk der Gemeinde, die versucht, das zu tun, so dass wir es in eigener Kraft tun, sondern wir tun es in der Kraft Gottes. Und es ist so erstaunlich, das in dieser Zeit zu sehen. Es ist alles gut organisiert, aber nicht von Menschen.
Nein, nicht von ihnen, sondern von Gott. Und wenn jeder seine Arbeit tut, können wir das Werk vollenden.
Und das müssen wir.
Amen, wir müssen es tun.
Und dann wird Jesus wiederkommen.
Amen. Dann können wir nach Hause gehen.
Ja, ganz genau. Ich freue mich darauf. Aber es ist sehr interessant, Offenbarung 17 zu studieren. Wir hatten nun nur einen kurzen Blick darauf geworfen.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben jetzt eine Vorstellung von den 10 Königen, die kommen. Auf jeden Fall ist es gut für uns, auf das vorbereitet zu sein, was wir schon am Horizont erkennen können. Vielen Dank, dass du mit mir dieses Thema durchgegangen bist.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Es war sehr interessant, so ein bisschen durch die Bibel zu rennen. Und wir möchten euch ermutigen, es selbst zu studieren. Geht zu Offenbarung 13 und 17 und versucht mal ein vollständiges Bild davon zu bekommen. Und vielleicht seht ihr, was schon in der Welt passiert. Ob es schon eine Erfüllung von Offenbarung 17 ist. Vielleicht seht ihr erste Strukturen. Es wäre gut, wenn wir es alle zusammen studieren würden. Gott segne dich und dein Missionswerk.
Dankeschön.
Gottes Segen auch euch und bis zum nächsten Mal bei Eisberg voraus.